Und dann möchte ich noch zum letzten Teil überleiten, auch den kennen versierte Digitalisierungsstrafrechtstagungsgängerinnen und Gänger bereits. Das ist unser traditionelle Podcast, der jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, angeboten wird, auch zum Inventar gehört Duri Monin, der den Podcast jeweils leitet. Und er bringt heute Frau Brigitte Hürlimann mit und im Gespräch mit ihr. Wir freuen uns sehr, Frau Hürlimann, dass Sie zu uns kommen konnten. Brigitte Hürlimann ist wohl eine der bekanntesten und einflussreichsten Berichterstatterinnen der Deutschschweiz. Sie hat in verschiedenen bereits Medien geschrieben. Also wahrscheinlich ist für aufmerksame Leserinnen und Leser verschiedener Tageszeitungen ihr Name bereits ein Begriff. Und wir freuen uns sehr, dass Sie Gelegenheit genommen und genutzt haben und die Einladung gefolgt sind, um hier bei uns zu sein. Besten Dank und ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, liebe Brigitte, hast du das gerade gehört?
Ja, ich tue nachher widersprechen, wenn du Fragen stellst.
Einflussreichste Kriegsberichterstatterin.
Ich protestiere. Aber das tun wir nachher ausdiskutieren.
Nein, ich finde, das stimmt eben schon. Ich meine, euer Format in der Republik, wie heisst es, im Gericht, am Gericht.
Am Gericht.
Ist ja schon sehr ausführlich und hat zumindest in der juristischen Szene eine unglaubliche breite Wirkung.
Also erstens sind wir ja so ein winziges Digitalmagazin, das es noch nicht lange gibt, das kein Mensch kennt, auch in der Juristenszene leider nicht. Also wie oft Leute ich an einem Gericht an oder an einer Staatsanwaltschaft und stelle mich vor als Brigitte Hürlimann vom Magazin Republik und dann ist mal ein paar Sekunden Ruhe und dann kommt die Nachfrage, was denn das bitteschön sollte sein und wer ich bin. Das eine. Und der andere Nachteil, den wir haben, weil wir ja pro Tag nur allerhöchstens 3 Artikel publiziert, haben wir eigentlich nur einmal pro Woche eine feste Gerichtsrubrik. Und ergänzt noch mit anderen breiteren juristischen Themen, das stimmt, aber wir können das Geschehen am Gericht oder nur schon in der Justiz oder in der Strafjustiz überhaupt nicht in dem Mass abdecken, wie es nötig wäre, wie es für das Thema nötig wäre.
Also vor 2 Tagen hat es doch eins gehabt, einen Artikel. Mit Markus Witterbach, das ist auch so etwas, ihr nennt ja die Namen von den professionellen Verfahrensbeteiligten. Das ist mal speziell und dann nennt ihr auch die Fallnummern. Das erlaubt ein neues Anwalt, darauf Bezug zu nehmen. Also ich glaube, du darfst die breite Wirkung nicht unterschätzen. Und das ist wie das Lauf für den Artikel vor 2 Jahren. Vor zwei Tagen. Das ist wie ein Laufführ durch die Anwaltschaft zumindest.
Ja, aber das ist ein Ausnahmefall. Also wir bringen ganz viele Artikel aus Gerichtssaal, die interessieren keinen Mensch. Jetzt bei dem Fall ist es so ein ungewöhnliches Ereignis in dem Gerichtssaal. Und es ist ein absoluter Zufall, dass ich dort drinnen gesessen bin, ein Einzelrichterfall am Bezirksgericht Zürich. Ich meine, da gibt es Dutzende pro Tag. Wer geht dort noch hin? Und welche Medienhäuser leisten sich überhaupt noch GerichtsberichterstatterInnen? Also, es ist immer eigentlich ein Zufall, dass eine Journalistin in einem Gerichtssaal sitzt. Ausser der Herr Vinzenz steht vor Gericht. Da sind die ersten paar Tage viele Journalisten da, nachher auch nicht mehr. Und der Fall jetzt am Montag ist es gewesen, ja? Montag, egal. Wo ein Einzelrichter wirklich offen und ehrlich zugeht, dass er seine Meinung geändert hat, dass er Freisprüche verhängt, dass er sich auf den DMRK und auf die Bundesverfassung stützt. Das ist derart sensationell, neuartig, ja. Dass er es ein bisschen die Runde getragen hat, zu Recht.
Aber hat denn das Format hat höhere Klickzahlen?
Ich würde sagen, überdurchschnittlich gute Klickzahlen. Ja. Aber das habe ich auch schon gemerkt bei anderen Medien. Egal bei welchem Medium, das ich geschaffen habe, dass Artikel aus dem Gerichtssaal werden immer unglaublich gut gelesen. Das interessiert
mich. Aber wieso wird denn die gespart?
Keine Ahnung. Das sage ich bei jedem Gespräch, auf jeder Redaktion. Es ist nicht nachvollziehbar. Und vor allem, man muss mal die Teams vergleichen auf der Redaktion. Zum Beispiel die Teams, die Parlamentsberichterstattung begleiten. Oder die Arbeit von der Exekutive. Oder die Sportressorts. Die sind alle viel breiter aufgestellt, auch viel professioneller, muss man sagen. Und die Gerichtsberichterstattung genießt auf der Redaktion einen unglaublich schlechten Ruf. Und ich habe bis heute nach wahrscheinlich über 4 Jahrzehnten in diesem Job nicht verstanden, warum das so einen schlechten Ruf hat. Redaktionsintern. Bei der Leserschaft genießt es sehr höchst Ansehen.
Also ich merke jetzt in deinen Worten, du bist angetrieben. Und was genau treibt dich an?
Also ich gehe unglaublich gerne in die Gerichtssaal. Ich finde es unglaublich wichtig. Also wir Medien, wir haben die Aufgabe, darüber zu berichten, was in diesen Gerichtssaalen passiert. Und wir müssen ja feststellen, dass die Bevölkerung keine Zeit hat, um die Prozesse mitzuverfolgen. Wer kann schon stundenlang an einem Tag die Prozesse mitverfolgen? Und die allermeisten Leute wissen bis heute nicht, dass praktisch alle Prozesse öffentlich werden. Das kann ich immer wieder beten und stoße immer wieder auf extrem erstaunte Augen. Und redaktionsintern gilt das ein bisschen als billige Geschichte, weil man ja nur in den Gerichtssaal sitzt und nur zulässt und dann so schnell ein kleines Artikel abschreibt. Also, dass das wahnsinnig anspruchsvoll und anstrengend ist und dass es auch schwierig ist, das nachzuvollziehen, was da gesagt wird vom Gericht, weil man ja praktisch keine Vorbereitung hat, keine Aktenkenntnis hat, das wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen.
Warum bist denn du überhaupt Journalistin geworden? Also du bist wahrscheinlich nicht Journalistin geworden im Wissen, du wirst Gerichtsberichterstatter.
Nein, das hätte ich mir nie im Leben vorgestellt. Ein wichtiger Grund, warum ich Journalistin werden wollte, ist, dass ich gehofft habe, dass ich nicht früh aufstehen am Morgen. Das
dann
ist immer.
Dann sind Gerichtsverhandlungen.
Es war ein Gräuel, die Vorstellung, morgen um 8 Uhr müsste ich in einem Büro sein, jetzt muss ich 8.00 Uhr in einem Gerichtssaal sein, was wirklich schrecklich ist. Und das andere ist, ich wollte Journalistin werden, wie ich eigentlich immer gerne geschrieben habe. Ich wollte eigentlich nur schreiben, mein Leben lang. Und da war Journalismus der geeignete Beruf dazu.
Und wie hast du das angefangen?
Journalistin werden? Ja, ich habe so eine komische Handelsschule besucht in Luzern. Also ich habe keine Chemie gemacht, keine Kantonsschule, ich habe keine Matura. Und habe während dieser Handelsschule, ich habe keine Matura, bis heute nicht. Ich habe 2 Doktortitel, aber keine Matura. Finde ich irrsinnig toll. Ich habe es nie nachgeholt. Aber ich habe ordentlich studiert. Okay. Ich habe ein ordentliches Jus-Studium in Freiburg. Es gibt 3 Universitäten in der Schweiz, wo man mit einer Aufnahmeprüfung sich immatrikulieren kann.
Ah, dann musst du eine Aufnahmeprüfung
und ein Jus-Studium machen. Das ist Freiburg, Lausanne, Genf. Ich habe mich für Freiburg entschieden, damit ich nicht auf Französisch studieren muss. Ich gebe es zu.
Also, Entschuldigung, du wolltest erzählen, wie deine Karriere angefangen hat.
Ah, meine Karriere als Journalistin, genau. Aus dieser Handelsschule raus ist mein Ruf, dass ich so sensationell gute Aufsätze schreibe, bis in die Redaktionsstube vom Luzerner Tagblatt gelangt. Das ist die erste Zeitung, die eingegangen ist in Luzern. Also, damals hat es noch 3 Tageszeitungen gegeben. Heute gibt es noch eine. Und dann habe ich oft als Handelsschülerin angefangen, für das Luzerner Tagblatt zu schreiben, so Feld, Wald und Wiese anlesen. Und ich habe es geliebt. Wirklich geliebt. Ich bin ja jeder Küngeli-Züchterverein Generalversammlung gegangen. Es war sensationell. Und so hat das angefangen.
Und in welchem Jahr sind wir jetzt?
Oh, keine Ahnung. Das muss in den frühen 80er Jahren gewesen sein.
Also vor 40 Jahren?
Ja.
Und dann hast du dich noch entschieden, das Jus-Studium zu machen?
Also zuerst habe ich mal den Journalismus noch ein bisschen professionalisiert. Ich habe dann das Medienausbildungszentrum besucht. Der erste Kurs, der angeboten wurde, ist in Luzern. Das war auch vor 100 Jahren. Dank dieser Ausbildung, dieser journalistischen, habe ich den Sprung nach Zürich geschafft und habe eine Stelle bekommen beim Tagesanzeiger. Im Reporter-Team hat das damals noch geheissen. Und dort ist meine Pflichtaufgabe im Reporter-Team ist gewesen, Polizei und Gerichtsberichterstattung. So bin ich eigentlich in den Gerichtssaal reingekommen. Und das ist sicher, das muss 1986 gewesen sein. Und nachher bin ich Jus studieren. Also ich habe 10 Jahre lang dann in Zürich, ich habe 10 Jahre lang als Journalistin geschafft. Ich habe sicher 4 Jahre lang Gerichtsberichterstattung gemacht. Ohne jegliches juristisches Wissen. Und ich habe immerhin die Gnade erfahren, dass ich gemerkt habe, ich verstehe nicht alles, was in diesem Gerichtssaal gesagt wird. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich will wissen, um was es wirklich geht. Und dann bin ich Jus studieren.
Und jetzt verstehst du mehr, hast du das Gefühl?
Bitzchen. Jetzt verstehe ich mehr, was ich alles nicht verstehe.
Also würdest du wieder Jus studieren?
Unbedingt. Das beste Studium. Auch für Journalismus übrigens.
Beim Google, ich sehe, dann hast du noch ein Dies geschrieben.
Ja, Das war notwendig, weil ich habe 5 Jahre lang studiert. Ich habe zwischendurch auch immer gearbeitet auf der Redaktion, also Sonntagsdienst, Wochenenddienst, Abenddienst, um mein Studium zu finanzieren. Und nach den 5 Jahren Studium in Freiburg habe ich einfach nicht gewusst, wie geht es jetzt weiter. Also werde ich jetzt eine richtige Juristin, mache ich das Anwaltspatent, gehe ich auf eine Gerichtskanzlei, das Auditorat, werde ich Staatsanwältin, habe ich auch mal in Betracht gezogen. Ich hätte immer gerne Leute befragt. Das mache ich jetzt als Journalistin.
Ja, eben, ja.
Und ich habe Zeit gebraucht, um den Entscheid zu fällen. Und um Zeit zu schinden, habe ich mich entschieden, noch eine Doktorarbeit zu schreiben.
Und zu welchem Thema?
Prostitution.
Prostitution?
Also der Umgang, der rechtliche Umgang mit Prostitution in der Schweiz, mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Sittenwidrigkeit. Es war eine privatrechtliche Diss, habe ich bei Peter Gauch geschrieben. Und ich habe damals, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her bald, habe ich angeprangert, dass vertragliche Verabredungen mit Prostituierten generell als sittenwidrig gelten. Das hat mich unglaublich ungerecht und widersprüchlich gedünkt. Und gegen das habe ich angeschrieben in dieser Diss.
Ich habe, glaube ich, im 2018 so einen Fall gehabt, im Kanton St. Gallen, und habe dann jemanden verteidigt und habe mich dann eben auf die Sittenwidrigkeit berufen. Und der Fall ist dann bis zum Bundesgericht und der Entscheid hat dann die Rechtsprechung gekehrt.
Also das heisst mit anderen Worten, ich schließe aus dem, dass du noch die veraltete Auffassung gestützt hast, dass das seitenwidrig sein soll. Also dass dein Klient ein Freier war, der nicht zahlen wollte.
Genau, und, aber ich habe mich können...
Ja, super.
Ich habe mich können auf einen Textbaustein beziehen vom Bundesgericht aus dem 2011 oder so.
Ja, ein schrecklicher Entscheid, ich weiss. Ich habe den gelesen.
Also noch relativ aktuell, im 2018.
Ja, es war ein unglaublicher Rückschritt, der Entscheid. Weil in der Lehre ist zu dem Zeitpunkt eigentlich schon lange breit anerkannt gewesen, dass das ein alter Zopf ist mit dieser Sittenwidrigkeit vom Prostituiertenvertrag. Und da hat es eigentlich wirklich eine Mehrheit von Stimmen gegeben, nicht nur meine, sondern auch sehr maßgebende andere, die gesagt haben, Das geht nicht mehr, die Rechtsprechung muss ändern. Und es ist ja nicht um eine Gesetzesänderung gegangen, sondern man hat einfach die Anwendung von dem OR-Artikel müssen ändern. Und das kann natürlich nur das Bundesgericht, bis es dann alle glauben. Und dann ist der Entscheid gekommen von 2011, der einfach in einer Nebenbemerkung steht. Irgendwie, glaube ich, ein klassisches Beispiel von einem sittenwidrigen Vertrag ist die Verabredung mit den Prostituierten. Und ich war sehr schockiert gewesen, als ich die Passage gelesen habe und habe geschaut, wer an dem Entscheid beteiligt war vom Bundesgericht. Und ein Name ist mir bekannt vorgekommen, den habe ich dem Bundesrichter einfach mal angerufen und habe gefragt, was habt ihr da gemacht? Was habt ihr euch überlegt bei diesem Entscheid? Und er war völlig schockiert, hat sich tausendfach bei mir entschuldigt und hat gesagt, sie hätte sich überhaupt nicht überlegt. Es sei um eine ganz andere Frage gegangen. In dem Entscheid, das ist ein Textbaustein, den sie einfach übernommen haben. Die haben nicht eine Sekunde über diese Frage beraten. Das ist einfach reingerutscht.
Apropos Textbaustein, was sagst du aus Journalistensicht zu denen?
Schrecklich, grauenhaft. Also ich finde, das hat auch mit der Digitalisierung zu tun. Also die heutigen Urteile, nicht nur vom Bundesgericht, die sind in so vielen Fällen praktisch unleserlich. Auch wegen den Wiederholungen, wegen den Ausschweifungen, wegen den Klammerbemerkungen mit der ganzen Literaturliste. Also sie sind zu lang, es hat viele überflüssige Bestandteile und jedes Gericht fühlt sich bemüßigt, noch zu jedem Stichwort 3, 4 A4 Seiten Textbaustein zu übernehmen. Und darf ich noch etwas anfügen, was ich extrem schrecklich finde? Auch, es gibt Urteile, ich glaube sogar wirklich 100-seitige oder 150-seitige Urteile ohne Inhaltsverzeichnis. Oder ganze Seiten.
Meinst du den Vinzenz-Prozess? Das Urteil kommt jetzt dann?
Das wird aber 2000 Seiten.
Ja, aber meinst du, das hat ein Inhaltsverzeichnis?
Ich glaube, dort werden sie eins machen, weil die Anklageschrift hat eins gehabt. Also die Blöße können es sich nicht geben. Das ist die beste Anklageschrift von der Aufbereitung her, die ich je gesehen habe, weil A hat es ein Inhaltsverzeichnis gehabt. Die Anklage war 330 Seiten lang gewesen, ungefähr. Und es hat ein Inhaltsverzeichnis gehabt und es war digital lesbar gewesen, indem man beim Inhaltsverzeichnis auf die Stichworte klicken konnte und dann ist mal die Textstelle.
Hast du die digital bekommen?
Also, ja, aber ich weiss nicht mehr wie.
Weisst du nicht von wem?
Ich habe es irgendwie bekommen.
Gehen wir noch mal schnell zu der Sittenwidrigkeit. Also dort hat man 20 Jahre das Bundesgericht gebraucht, um deiner Auffassung zu folgen. Ja,
Leute wie die, die das noch behauptet haben, das Geld genommen.
Was hat denn das in dir ausgelöst nach 20 Jahren?
Ich habe Freude gehabt. Also es ist für mich überhaupt, also selbst, kein, ja. Nein, es ist überhaupt kein Problem, dass es so lange gedauert hat, weil es gibt so viele Dissertationen, die es so oft überhaupt nicht bewirken. Die werden geschrieben, dass man einen Doktortitel hat und dann landet es in einer Schublade. Und das, ja, ich habe gleich nicht damit gerechnet, dass ich doch noch erleben werde, dass sich die Auffassung ändert. Jetzt kann man meine Diss schreddern, jetzt braucht man sie nicht mehr, jetzt haben wir es erreicht.
Und wie ist es nach der Diss weitergegangen?
Mit mir? Mhm.
Also, ja, nicht mit der Rechtsprechung.
wenn ich mich richtig erinnere, bin ich noch während der Diss, als ich sie so fertig geschrieben habe, bin ich in die NZZ reingerutscht. Also ein bisschen zufällig. Und habe dort auch sehr bald angefangen, Gerichtsberichterstattung zu betreiben, immer noch neben anderen Themen. Aber es ist nach meiner eigentlich sehr langen Zeit bei der NZZ, ist das Gericht, also Berichterstattung aus dem Gericht oder Justizberichterstattung immer eigentlich ein grösserer Teil geworden.
Und warum hast du dich gegen eine juristische Laufbahn entschieden?
Ich hatte Angst, in einem Büro zu versuchen. Ich hatte wie Angst, 8 Stunden in einem Büro zu sitzen, hinter Aktenbergen zu verschwinden, Papier. Und zu wenig Freiheiten zu haben, mit Themen weniger selbstständig können suchen, weniger rauszukommen und Leute zu treffen und wirklich auf die Themen aufgreifen, die ich wichtig und spannend finde.
Und willst du es heute nicht gleich einmal noch probieren?
Anwältin werden. Mhm. Ich finde, es gibt schon so viel. Also wenn ich in den Raum hineinschaue, ich finde Anwältinnen und Anwälte und gute Anwältinnen und Anwälte gibt es wirklich genug und viel. Aber Journalistinnen und Journalisten mit einem einigermaßen akzeptablen juristischen Wissen gibt es nicht so viel. Und ich finde, ich habe dort eine wichtigere Aufgabe.
Wie muss ich mir denn einen Arbeitstag von dir vorstellen?
Also jetzt mal abgesehen davon, wenn ich 8.00 Uhr muss in einem Obergerichtssaal sitzen, es gibt keinen typischen Arbeitstag. Also ich hoffe immer, dass er nicht allzu früh anfängt. Also ich probiere das so einzurichten. Aber wenn ich...
Keine Redaktionssitzung am Morgen?
Ja, man probiert es aufs Minimum zu begrenzen. Es ist immer noch zu viel. Also wir haben eigentlich am Montag probieren wir alle Sitzungen reinzupressen. Ich probiere sie zu schwänzen, so oft es geht. Und ich sitze viel lieber in einem Gerichtssaal. Also am Montag habe ich jetzt eine wichtige Sitzung verpasst, weil ich zu dem Einzelrichter auf Zürich bin. Ja. Das war viel wichtiger gewesen. Aber wenn ich einen Prozess verfolge, dann sind das so völlig unberechenbare Open-End-Arbeitstage. Das kennt nicht ihr, Anwälte natürlich auch, aber bei den Journalisten kommt noch dazu, und ich bin froh, dass ich das heute nicht mehr habe, dass viele von denen müssen, wenn der Prozess fertig ist und das Urteil gesprochen wird, und das kann am Abend um 10 Uhr sein. Es gibt eine berüchtigte Abteilung am Bezirksgericht Zürich, die wirklich noch am Abend um 10 Uhr ein Urteil eröffnet. Und die müssen dann nachher schreiben. Also die Agenturjournalisten, Tageszeitungsjournalistinnen, die rennen dann an ihren Laptop und müssen etwas schreiben. Und wegen diesen Bedingungen muss man dann auch hin und wieder ein bisschen Verständnis haben, wenn die Artikel dann halt nicht so elaboriert daherkommen. Das ist wirklich an den Umständen geschuldet.
Aber bist du auch an Fristen gebunden?
Zum Teil nicht. Und manchmal ist es auch ein Konkurrenzproblem. Also mir stinkt das natürlich, wenn in 10 Medien schon über den Fall berichtet wird und ich komme dann 3 Wochen später, was es auch geht, dann probiere ich noch etwas dazu zu recherchieren, um mich abzugrenzen. Und also jetzt bei dem Mendungsfall, ist jetzt für meine Republikverhältnisse, habe ich dort nicht viel Zeit gehabt. Also da haben sie verlangt, dass ich den am gleichen Tag noch schreibe. Und da gemerkt, da habe ich nicht mehr so die Routine. Also den habe ich bis zum Abend um 11 Uhr habe ich den Artikel geschrieben und war also ziemlich erledigt gewesen. Und dann ist er am nächsten Tag in Produktion gekommen. Da ist mir noch so ein saublöder Flüchtigkeitsfehler passiert. Aber es ist typisch, wenn man wenig Zeit hat, wenn man nicht eine Nacht lang darüber schlafen kann, passiert so blöde Fehler.
Und was meinst du für einen Fehler?
Ich habe Untersuchungshaft geschrieben, dabei war gar nicht Untersuchungshaft. Also es gibt ja noch Diskussion, also dürfen wir das Polizeihaft nennen oder nicht.
Vorläufige Festnahme, ja.
Ja, aber ich nenne es jetzt gleich Polizeihaft. Und ich denke, nein, nicht widersprechen, weil der Kanton Zürich nennt das wirklich auch so auf seiner Homepage, habe ich gesehen. Also er sagt vorläufige Festnahme, auch Polizeihaft genannt. Und das Problem ist, man kann keinen Mensch wo nicht Jus studiert hat, klar machen, was eine vorläufige Festnahme sein soll und wieso man unter dem Titel zwei Tage lang in einer Zelle schmort. Das geht einfach nicht. Das sind wirklich Grenzen und da muss auch ich als Juristin sagen, da muss man verständlich schreiben.
Ja, aber ich glaube, da machst du dir zu viel Sorgen. Also ich habe jetzt den Artikel gelesen und es ist mir überhaupt nicht ins Auge gesprungen, dass das ist kein gravierender Fehler.
Doch, ich finde es sackpeinlich, muss ich sagen. Weil, also erstens habe ich zwei Doktortitel und dann habe ich immer das Gefühl, dann darf einem das nicht mehr passieren. Und ich kenne ja die Voraussetzung für Untersuchungshaft und ich habe den Fehler erst dann gemerkt, wo ein Leser im Kommentar geschrieben hat, ja, aber wann darf man denn jemanden so einfach zwei Tage in die Kiste werfen? Und da habe ich schon geschrieben, Fluchtgefahr, Verdunkelungsgefahr. Und da habe ich gemerkt, um das geht es gar nicht. Und dann habe ich erst den begriffen, dass ich den falschen Begriff im Artikel habe.
Ja, aber es ist passiert, weil ja dann das Gericht eine Entschädigung gibt für die...
Für Haft.
Ja, eben.
Aber nicht für Untersuchungshaft. Egal,
gut. Wenn jetzt du heute der 23-jährigen Brigitte, oder wenn du angefangen hast, könntest du einen Tipp geben, am ersten Arbeitstag, was wäre das?
Weniger Respekt haben vor den Arbeitskollegen. Und
Kollegen,
wirklich. Und es ist ja dort noch sehr männliche Domäne. Ich glaube, das war ja beim Tagesanzeiger. Eigentlich 1986 habe ich beim Tagesanzeiger angefangen und mit der Gerichtsberichterstattung angefangen. Und das war eine rein männliche Umgebung. Und die sind so selbstbewusst, die Männer. Ich weiß nicht, mal heute sind sie es auch noch, aber haben bessere Manieren als damals. Und ich habe ein Jahr lang nichts gesagt an der Redaktionssitzung.
Kann ich mir nicht vorstellen, Brigitte.
ja, stimmt, ich bin ja jetzt schon heiser vom Reden. Aber es ist so eine einschüchternde Atmosphäre gewesen. Ich meine, ich bin von Luzern gekommen, ich habe in Zürich knapp gewusst, wo die Bahnhofstrasse ist, mehr nicht. Und dann kommt man zum Tagesanzeiger, das Reporterteam mit älteren, berühmten, namhaften Männern, die alles meine Kollegen sind. Und das war schwierig gewesen. Das habe ich wirklich lange gehabt, bis ich mir dort den Platz erkämpft habe. Vielleicht, dass das kannst du ein bisschen vorstellen. Einer von diesen berühmten Kollegen damals im Reporterteam war der Hans-Jörg Utz. Kennt vielleicht auch niemand mehr heute, aber vielleicht schon. Und der hat damals gerade den Elisabeth-Kopp-Skandal ausgegraben. Und das ist dann so ein bisschen die Atmosphäre gewesen, wo ich als 23-jähriges Landei reinkomme. Und das ist nicht so einfach gewesen.
Aber was wäre jetzt der Tipp?
Der Tipp wäre nicht so schüch sein, ein selbstbewusst früher reden. Aber sonst habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Also vor allem, dass ich gerade im Gerichtssaal bin. Das ist etwas vom Besten, was mir je passiert ist.
Hast du eine Wahl gehabt?
Ja, ich habe mich auf die Reporterstelle beworben. Von dem her habe ich keine Wahl gehabt. Aber ich habe mich nie, jetzt dort beim Tagesanzeigen, nie um einen anderen Posten bemüht. Ich habe das wirklich wollen. Ich habe die Polizei- und Gerichtsberichterstattung wollen. Polizeiberichterstattung war übrigens noch Demos. Also, ich bin sehr Demo-erfahren. Also, ich habe alle Demo-Züge mitgemacht. Aber auch, also, schreckliche Unfälle. Flugzeugabsturz am Stadlerberg. Ganz schlimm gewesen. Aber es hat eine Phase.
Und dann ist man ausgerückt,
ja, oder? Ja. Und dort habe ich, glaube ich, gar kein Auto mehr gehabt. Und dann habe ich ein Taxi rufen und an den Stadlerberg auf. Und ich habe übrigens Auto fahren lernen, wegen dem Reporterberuf. Das wäre gar nicht gegangen. Und, ja. Aber es waren noch andere Zeiten gewesen. Oder telefonieren zum Beispiel. Also, wenn ich auf den Stadlerberg ausgerückt bin, dann hat man noch keine Handys gehabt.
Und dann?
Es hat etwas gegeben, das man jetzt nicht Handy nennen würde. Das habe ich bei den Demos und beim Tagesanzeigen.
Das ist ein riesen Koffer.
Ja, das waren die ersten mobilen Telefone. Die sind in so einer Kiste gekommen. So eine Lederkiste, so ein bisschen grösser als das hier. Und dort war ein Telefon, das war ein Kilo schwer. Und mit dem konnte man während einer kurzen Zeit können, auf den drahtlos mit der Redaktion Kontakt aufnehmen. Ich habe das ab und zu gemacht während der Demos, um zu sagen, wie viel Platz brauche ich zum Schreiben nachher. Und es hat wirklich eine Situation gegeben, in der ich fast verprügelt worden wäre an der Demo, weil Demo-Teilnehmer gemeint haben, ich sei ein Spitzel. Weil wer läuft mit so einem Telefon um an einer Demonstration? Also ein Polizeispitzel natürlich.
Ja, so verstanden. Jetzt bist du bei einem rein digitalen Magazin. Wie stellen dir sicher, dass sie nicht geleakt werden?
Wir haben sehr hohe Ansprüche, was unser Redaktionssystem betrifft. Wir haben ein grosses, gut ausgebautes und sehr kompetentes Tech-Team. Also die Republik ist wirklich gegründet worden mit einer Gleichwertigkeit von Tech-Know-how und journalistischem Know-how. Das war immer von Anfang an auf der gleichen Ebene gewesen. Und da wird sehr viel Sorgfalt und Manpower verwendet, dass unsere Webseite oder die Inhalte, die wir intern austauschen, dass die geschützt sind. Es ist zwar heute, ist unsere, nicht heute, die Woche ist unsere Webseite mal wieder vollkommen zusammengebrochen, sicher stundenlang.
Und mit deinem Artikel?
Nein, eben blöderweise, es hat noch einen besseren Artikel gegeben, die Woche vom Konstantin Zeibt über die unbesiegbare, ruhmreiche russische Armee. Und die ist derart intensiv verbreitet worden, dass wirklich mal das System zusammengeht. Das ist leider nicht wegen meinem Artikel.
Und wie gestaltest du den Umgang mit Informantinnen?
Das ist eine sehr schwierige und heikle Frage. Ich gehe immer noch davon aus, dass alles, was mir digital zugetragen wird, dass es Spuren hinterlässt, sei es mündlich oder schriftlich. Und das sage ich meinen Informantinnen regelmäßig. Es gibt gewisse Kontakte mit gesicherten E-Mails, mit Proton-Mails. Aber wenn es wirklich um eine absolut heikle Angelegenheit geht, gebe ich zu, ich bin nicht stolz auf, dann sage ich meinen Informantinnen immer noch, tun sie es irgendwo kopieren, stecken sie es in einen Umschlag und treffen sie mich im Coop-Restaurant. Und so tun sie am wenigsten Spuren hinterlassen.
Und hast du denn bei dem Treffen das Nattel dabei?
Das weiss ich erst im Vorgespräch mit dir, dass man es nicht sollte. Ab sofort wird es nicht mehr dabei haben. Bisher habe ich es dabei gehabt. Aber, ja. Aber wenn man es ausschaltet. Ausschalten längt nicht.
Schaltest du es einmal aus?
Nein, natürlich nicht.
Wie ist die Kommunikation von der Gericht mit euch Journalisten?
Ziemlich katastrophal. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, es gibt grosse kantonale Unterschiede. Aber da wir jetzt hier in Zürich sind, ich kann von Zürich sagen, das ist wirklich ein Trauerspiel. Die basteln seit, ich würde sagen, mindestens 5 Jahre an einem Medienportal, wo die Idee ist, dass die akkreditierten JournalistInnen einen privilegierten Zugang haben zu gewissen Akten. Wobei, das sind immer noch Anklageschriften, vorinstanzliche Urteile, Verhandlungslisten, mehr nicht. Also Untersuchungsakten selbstverständlich nicht. Aber an diesem Medienportal bastelt das Obergericht seit 5 Jahren. Das läuft seit 5 Jahren.
Was ist denn das Problem?
Keine Ahnung. Also, sie haben noch irgendeine Verordnung erlassen für den Betrieb unter anderem von dem Portal. Aber das Gemeine ist, das Portal gibt es seit 5 Jahren. Das läuft im Probebetrieb. Und eine grosse Anzahl von GerichtsberichterstatterInnen im Kanton Zürich kann seit 5 Jahren sich über das Portal bedienen, Informationen. Und ich, der zu den Dinosauriern gehört, von den GerichtsberichterstatterInnen, ich muss immer noch anrufen und nach.
Du bist nicht dabei?
Nein, ich bin nicht
dabei. Wieso nicht?
Ich habe damals bei der NZZ, wo das möglich war, sich im Probebetrieb anzumelden, habe ich den Vorzug an einen Kollegen gegeben, der zu meinem Team gehört hat. Weil er in erster Linie erstinstanzliche Prozesse organisiert hat und ich zweitinstanzliche. Und ich hatte den Eindruck, er hat viel mehr Arbeit, weil er immer alle Bezirksgerichte muss durch telefonieren muss. Ich habe gesagt, komm du, nimm du den Zugang. Ich bin davon ausgegangen, in spätestens 2 Jahren habe ich den auch. Und ich warte jetzt seit 5 Jahren drauf. Ja.
Wie funktioniert denn eigentlich eine Akkreditierung? Kollege Münch und ich haben das eben auch mal probiert.
Stimmt, die haben es nicht bekommen. Ja, man nimmt schon nicht jeden. Also ein gewisses Vertrauen braucht.
Ein gewisses Vertrauen, ja, würde ich uns auch nicht entgegenbringen.
Darf ich nur, das finde ich eben auch so krass. Es gibt, jedes Gericht hat andere Voraussetzungen.
Gut, das ist ein Podcast gelegen, das sei kein Medienunternehmen.
Ja gut, aber das würde ich jetzt auch, ja, dann ja, würde ich jetzt nein, auch widersprechen. Ja, aber wenn jetzt für TikTok gekommen wäre.
Ja, nein. Aber wie macht man es richtig?
Also, wie macht man es richtig? Du musst für die Republik arbeiten zum Beispiel. Also, man braucht noch GerichtsberichterstatterInnen. Nein, darf ich nicht sagen, was krass ist beim Obergericht Zürich, und es gibt kein anderes Gericht, wobei eine Anforderung haben sie jetzt aufgegeben, zum Glück, wie man so lange protestiert hat. Dort müssen wir einen aktuellen Strafregisterauszug
Jedes Mal
beilegen. Und noch vor wenigen Jahren, wie heisst das Papier, wo amtlich festgestellt wird, dass ich geschäftsfähig bin? Handlungsfähigkeitszeugnis, irgend so etwas. Also ich habe regelmäßig müssen am Obergericht Zürich müssen ein Handlungsfähigkeitszeugnis einreichen. Und das finde ich schon, das ist wirklich ein bisschen demütigend, muss man sagen.
Ja, vor allem jedes Mal.
Ja. Das kann sich schnell ändern, das wissen wir. Und da hat jedes Gericht wieder andere Anforderungen. Aber das Obergericht Zürich hat wirklich die strengen Anforderungen als zum Beispiel das Bundesgericht. Dort habe ich viel weniger müssen einreichen. Also, und es macht jeder Kanton wieder anders und es ist schrecklich.
Und wie kommt die Anklage über?
Eigentlich streng, wenn das Gericht wirklich ernst nimmt, kommen nur akkreditierte Gerichtsberichterstatter innen eine Anklage über. Und dann ist es wieder sehr unterschiedlich. Sie hat jetzt zum Glück zugenommen, dass man sie über das gesicherte Mail elektronisch zugestellt bekommt. Aber es gibt heute noch einzelne Gerichtsinstanzen, die sagen, kommen Sie vorbei, holen Sie eine Papierkopie ab. Es gibt andere Gerichte, die sagen, Sie dürfen sie einsehen bei uns, Sie dürfen sie lesen, Sie dürfen sie nicht fotografieren, Sie dürfen sie nicht kopieren. Und es gibt nochmal eine Gerichtsinstanz, die tut den Journalisten, die Anklageschrift, eine Minute vor Beginn der Verhandlung in die Hand drücken und zieht sie nach der Verhandlung wieder ein. Also, das ist wirklich ein Wildwuchs.
Wer ist das?
Sag ich nicht. Das ist ein öffentlicher Podcast, Entschuldigung. Das ist vielleicht ein Medium, aber es ist ziemlich öffentlich.
Und wie ist die Einsicht in Strafbefehl?
Auch oberschwierig, oberlausig. Ich weiss, dass da der Kanton St. Gallen...
Ja, der Kanton St. Gallen ist sehr vorbildlich.
Ist. Ja. Sowieso im Umgang mit Medien hat St. Gallen einen riesigen Schritt gemacht. Und im Kanton Zürich ist es wirklich so, dass man von Staatsanwalt zu Staatsanwaltschaft wandert und dann kann die Listen anschauen. Und dann dürfen einzelne bestellen und immerhin Kopien ausgehändigt bekommen.
Bist du denn in St. Gallen akkreditiert? Für die Strafbefehlsliste?
Nicht? Nein, ich habe eine Mitarbeiterin, die dort akkreditiert ist. Ich lasse mich in St. Gallen immer für einzelne Prozesse akkreditieren. Das geht ja auch, wenn ich mal als Obergericht.
Aber für die Strafbefehlseinsichtnahme
nicht? Nein, das kann ich nicht. Ich schaue es ja nicht einmal in Zürich an. Also das würde sich ja auch lohnen. Aber das ist also ziemlich die Hölle.
Und wie ist es mit Strafurteilen?
Ist auch die Hölle. Also erstinstanzliche Urteile, die sind praktisch nicht auffindbar. Und da hat man immer noch riesige Kämpfe mit den Gerichten. Es gibt immer noch bis heute Bezirksgerichte oder erstinstanzliche Gerichte, die behaupten, nicht rechtskräftige Urteile seien nicht öffentlich, was das Bundesgericht klar widerlegt hat. Aber da muss man wirklich, man muss bis heute noch darum kämpfen, ein Urteil dürfen zu lesen. Oder dann droht es mit riesigen Anonymisierungskosten. Zweitinstanzlich sieht es besser aus. Haben doch, ich würde sagen, ein grosser Teil der zweitinstanzlichen Gerichte in der Schweiz hat eine Entscheidssammlung. Leider zum Teil mit Suchfunktionen, die unbrauchbar sind. Also häufig findet man es dann doch nicht. Das muss ich gleich anrufen, sagen, ich finde den Entscheid nicht. Können Sie mir helfen? Und dann verblüfft es mich immer, dass auch die Gerichte, die behaupten, sie dürfen alles publizieren, einzelne Entscheide doch nicht publizieren.
Aber weißt du, darum ist es auch so wichtig, dass ihr in der Republik Fallnummern nennen.
Extrem
oder
wichtig.
Auch die NZZ, ja.
Ja, aber es war ein riesiger Kampf in den Redaktionen.
Ja, wieso denn?
Weil das finden alle anderen Journalisten, finden, das ist so völlig nutzlose Information, die paar Ziffern, das sind so Spezialinteressen und das will ich niemand wissen. Aber ich kann es jetzt noch durchsetzen. Ich finde es eine extrem wichtige Information.
Also kann ich so zusammenfassen. Der Grundsatz von der Justizöffentlichkeit ist in der Justiz nicht wirklich angekommen.
Ja, korrekt.
Hat denn die Digitalisierung sonst irgendeinen Vorteil gebracht für dich als Journalistin im Umgang mit dem Gericht?
Vereinzelt, ja. Und ich hoffe, dass es dort noch eine massive Beschleunigung gibt.
Was zum Beispiel für Vorteile, außer jetzt das Inhaltsverzeichnis?
Von der Staatsanwaltschaft ist das Highlight. Das ist absolut. Eben, dass ich die Anklageschriften per Inka-Mail bekomme, das ist ein riesiger Vorteil. Oder?
Was wären denn deine Wünsche an die Justiz?
Dass sie zugänglicher werden. Und zwar nicht nur für uns Medienschaffende. Ich finde auch für Bürgerinnen und Bürger, dass sie ihre Arbeit nicht verstecken. Und da könnte man mit Internet sehr viel machen. Man könnte bessere Verhandlungslisten publizieren. Man könnte den Entscheid besser zugänglich machen. Und man könnte das ruhig auch ein bisschen propagieren, dass das alles öffentlich einsehbar ist.
Aber warum meinst du, gibt es denn die Abwehrhaltung? Die ja der Gregi und ich auch massiv erlebt haben.
Gericht schaue ich das nicht als ihre Aufgabe an, öffentlich zu sein oder dem Öffentlichkeitsgrundsatz nachzuleben. Ich habe den Eindruck, sie fühlen sich sogar eher gestört, vor allem wenn Journalistinnen dabei sind. Ich weiss nicht, ob sie Angst haben, sie werden kritisiert oder zu Unrecht kritisiert oder man schaut ihnen auf die Finger. Ich habe wirklich den Eindruck, dass sehr viele Richterinnen und Richter am liebsten in leeren Sälen verhandeln und es nicht einmal gerne hat, wenn man ihre Urteile liest, was ich wirklich... so wie die Urteile aussehen, verstehe ich es ein bisschen.
Ja, und das fängt ja schon auch an bei diesen Holzbänken. Ich musste letztens auch hin auf der Holzbank sitzen, weil es zu viel Anwälte hatte und dann so 10 Stunden auf dem Holzbank.
Ja. Ich bin froh, dass du das auch mal erlebt hast. Wie das, normalerweise möchte ich so noch mehr Journalistinnen und die Arbeitsbedingungen sind wirklich...
Das steckt uns jetzt auch nicht
in vielen Gerichtssaal sind unzumutbar. Wirklich eben 10 Stunden auf einer Holzbank mit dem Laptop auf den Knien, ohne Steckdose. Pausen so gelegt, dass man nie einen Kaffee trinken kann. Das ist Menschen unwürdig.
Das ist auch unverständlich, dass die Cafeteria nur intern sind. Warum sind die nicht öffentlich?
Das hat sich geändert. Also ich sage, es hat sich massiv geändert seit dem Leibacher, wo der Leibacher umgeballert hat im Zug. Da haben sie an Gericht angefangen zu machen und öffentliche und nicht öffentliche Bereiche absondern. Ich habe das Obergericht noch erlebt, das Zürcher Obergericht, wo die Cafeteria öffentlich war. Da sind wir alle reingesessen. Also Anwältinnen, Journalistinnen, Publikum, Richter. Und am Bundesgericht ist, und ich muss mich schwer täuschen, Cafeteria bis heute öffentlich. Für alle.
Jetzt vor eben Leibacher. Ich meine, wir kennen ja die Fälle. Gabo Bilkay, Canun, Howard.
Gell, früher, du weißt das dann, du?
Ja, ich rede auch ganz schnell. Okay. Früher hat man ja in den Urteil die Namen genannt. Oder wenn du alte Bundesgerichtsentscheide suchst, ist ja fast noch die Adresse drin. Wann hat das geändert?
Das muss irgendwann, eben ich habe mich an Gabo Bilkay, das muss in den frühen 90er Jahren massiv geändert haben. Und es ist ein rechter Sprung. Also heute wird der Persönlichkeitsschutz von den Prozessbeteiligten, und zwar egal, ob es Beschuldigte sind oder Opfer, wird unglaublich hoch gehalten. Und wenn man das vergleicht, das ist beschissen. Die armen Zuschauer.
Aber findest du das gut oder schlecht?
Ich bin da ambivalent. Also ich
frage, weil du hast doch da den Kristallnacht-Twitter.
Ja, habe ich aufgeprozessiert. Ja, dass ich seinen Namen nennen darf. Alexander Müller. Er hat mich derart verunglimpft in seinem Blog, dass ich es wirklich nochmal sagen darf, seinen Namen.
Wie heisst er nochmal?
Nein, er hat recht auf Rehabilitierung. Ja.
Aber beim Vierfachmord in Rupperswil hast du den Namen nicht
genannt? Nein, habe ich nicht genannt. Ich gehe immer noch. Meine Leitlinie ist immer noch, ist jemand öffentlich bekannt und hat jemand sich in der Öffentlichkeit wirklich präsentiert mit Bild und Namen, hat öffentliche Auftritte gehabt. Und dann dürfen nicht in einem Fall, wo im Zusammenhang steht, auch mit seinen Auftritten und mit seinen öffentlichen Äußerungen, dürfen nicht plötzlich verlangen, dass man seinen Namen nicht nennt. Aber ja. Ich weiss, das ist eine schwierige Grenze und ich finde, das muss man wirklich in jedem Fall austarieren. Ich bin eher zurückgehalten. Beim Alexander Müller habe ich es jetzt angebracht gefunden. Den Karl Hirschmann haben wir auch mit Namen genannt.
Gut, der
Herr Vinzenz nehmen wir auch mit Namen. Jetzt beim Vierfachmörder, was könnte denn der Grund sein, ihn namentlich zu nennen? Ich sehe da auch keinen Mehrwert.
Der Blick hat ihn ja
gar aber den Breivik nenne ich mir zum Beispiel. Hätten wir, wenn es so etwas Ähnliches, Schreckliches in der Schweiz passiert wäre, so ein furchtbarer Anschlag, hätten wir dann den Täter auch mit Namen genannt? Oder wo ist denn die Grenze? Die Frage...
Gut, der Breivik hat ja, glaube ich, ein Manifest erlassen und hat durch das die Öffentlichkeit
das
auch wieder gesorgt.
Das hat der Vierfachmörder nicht gemacht, das stimmt. Ja.
Aber ich schließe aus, dass du nicht unbedingt öffentliche Übertragungen von Gerichtsverhandlungen wünschst.
Nein, aber ich finde, sie müssen wenigstens den Medien einen Schritt entgegenkommen. Also, dass zum Beispiel überhaupt keine Bild- und Tonaufnahmen möglich sind. Das müsste man vielleicht, könnte man ja die Urteilseröffnung und Begründung öffentlich machen. Das Bundesgericht hat mal in einem Probebetrieb das Verlesen vom Urteilsdispositiv nach einer öffentlichen Beratung per Video aufgenommen. Aber ja, es sind nicht so erbauliche Filmworte und ich glaube, sie haben es auch wieder eingestellt. Aber man muss, ich finde, das ist eine Aufgabe vom Gericht, dass sie müssen besser verstanden werden von der Bevölkerung.
Das Publikum verlässt
fluchtartig den Saal. Ja, wegen dieser Sanduhr.
Also eine letzte Frage. Du bist jetzt 40 Jahre Gerichtsberichterstatterin.
Ich glaube es, ja.
Ungefähr. Jetzt wollen wir noch mal 40 Jahre raufgehen, also 2062. Wie sieht es denn aus in unserer Gerichtssaal?
Ganz ehrlich gesagt, ich weiss nicht, ob es denn überhaupt noch Gerichtssaal gibt. Und also es ist jetzt ein schwermütiger Abschluss, ist mir klar, aber so wenn ich jetzt so die News lese und höre und in die Welt raus schaue, kann ich dir nicht sagen, was in den nächsten 4 Tagen wird sein. Ich bin da ziemlich pessimistisch. Und zu überlegen, was in 40 Jahren auf diesem Planet noch existiert und was nicht, ich bin nicht in der Lage, die Frage zu beantworten.
Vielen Dank, Brigitte.
Und jetzt komme ich und sage Apero. nach diesem Schlusswort bin ich gleich ein bisschen bedrückt. Ich glaube, da kann nur Alkohol helfen. Also darum möchte ich jetzt kurz noch zum Abschluss mich ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit, dass Sie da waren. Ich möchte Ihnen auch gleich, weil wir es für einmal geschafft haben, vorauszudenken, den neuen Termin bekannt geben für die nächstjährige Tagung, den wir bereits fixiert haben. Das ist der 15. September, also mark your calendars, falls Sie wieder dabei sein wollen, 15. September 2023, das ist die eine Nachricht, die zweite, wir sind nachhaltig, das heißt, wenn Sie das Schildchen abgeben wollen, dürfen Sie das, dann können wir das vielleicht, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind, nochmals benutzen. Und für all diejenigen noch als Reminder, die eine Bestätigung wollen, die bitte das bei Carole Regnier beim Empfang auch noch abholen für Ihre Weiterbildungscredits. Und sonst möchte ich Sie nicht länger aufhalten, sondern gleich eben zu dem auch traditionellen Apéro einladen, der, wie gesagt, je nach Wetter hier draußen im Foyer oder sonst draußen vor der Türe stattfindet. Ganz herzlichen Dank im Namen des Organisationsteams Gregor Münch, Monika Slimmer und meiner Person, dass Sie da waren und einen ganz schönen Abend. Auf Wiedersehen. Applaus